Ja, Daniel, wie oft bist du am Tag denn so auf Instagram?
Tatsächlich ist das in letzter Zeit ein wenig angestiegen, also im letzten Monat etwa, also nämlich von sehr wenig auf bisschen mehr, so 3-4 Mal am Tag, würde ich sagen.
Und wieso ist das so?
Ja, weil da gerade was abgeht in der Instagram-Welt, was mein Interesse sehr geweckt hat.
Ja, Gemunkel, dass eine Person aus der Vergangenheit, eine Legende, über die Instagram-Accounts hinwegspukt, durch die Instagram-Feeds, durch die Story-Feeds. Und zwar reden wir von Sophie Scholl, die mit ihrem neuen Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl das letzte Lebenskapitel ihrer Geschichte nacherzählt. Oder nicht nacherzählt, sondern inszeniert, so wie wir Millennials oder auch alle anderen ihr tägliches Leben in den Instagram-Stories abbilden. Und das ist ein relativ innovatives Format, geht ziemlich durch die Decke. Wir sind jetzt bei, glaube ich, 900.000 Followern in noch nicht mal einem Monat. Und ja, das ist Grund genug, warum man als Filmpodcast mal darüber sprechen kann. Ja, deswegen wollen wir in dieser Folge besprechen, Ich bin Sophie Scholl, wie viel Potenzial steckt denn wirklich dahinter? Und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Flix und fertig, auf geht's! Ja, willkommen zurück. Falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, Flix und fertig, wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unterwegs. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook oder auf Twitter unter @4001reviews. Und falls ihr die geballte Kraft unseres Contents nacherleben wollt, könnt ihr auf unsere Webseite von unserem Online-Magazin 4001reviews.de vorbeischauen. Und unsere Podcasts gibt es auch überall, wo man Podcasts so hören kann oder wo ihr uns gerade auch wahrscheinlich hört. Ja. Deswegen abonnieren bitte und Dankeschön. Fangen wir an. Ja, Ich bin Sophie Scholl, das neue Trendthema in den deutschen sozialen Medien. Wie hast du das erste Mal davon erfahren, Daniel?
Ich habe tatsächlich davon erfahren, weil wir uns im Studium schon ein bisschen mit dem Format beschäftigt haben, also schon bevor das jetzt gerade so absolut durch die Decke ging. Und dann schlug das bei uns im Semester-Telegram-Chat große Wellen, als das angekündigt wurde und dann groß rauskam und irgendwie das verkörpert hat, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Und dann hast du davon geredet im Redaktionsmeeting und jetzt bin ich voll on board.
Ja, cool. Also bei mir war es so, meine Freundin ist da involviert mit in dem Projekt von SWR und BR, wird es ja gemanagt und produziert und so bin ich darauf gekommen und habe es dann ja, wie gesagt, an euch weiterverbreitet. Virales Marketing vom Feinsten. Das war ja wie ein Schneeballeffekt, der da innerhalb von ein paar Tagen losgetreten wurde. Und für mich als ja hauptberuflich Social Media Manager war das schon ein faszinierendes Ding mitzuerleben, wie man komplett ohne Geld in die Hand zu nehmen für Marketing so einen krassen Effekt hervorrufen kann. Also so eine ja virale Energie, in der dieses Projekt innerhalb von wenigen Tagen von null auf 800.000 Follower beschleunigt hat. Also ja, das erlebt man nicht alle Tage. Das ist schon ein neuer Meilenstein in der Geschichte des ja Social-Media-Contents, zumindest im deutschen Rahmen. Und ja, die andere Seite ist die, dass dieses Format, Ich bin Sophie Scholl, etwas ziemlich Neues ist. Es ist nicht Pionier, aber es ist dennoch relativ neu in der Idee. Daniel, kannst du mal kurz beschreiben, wie würdest du dieses Format Ich bin Sophie Scholl definieren, beschreiben, was ist das eigentlich?
Also du hast ja schon ein paar Infos im Intro fallen gelassen, aber ich würde sagen, um es in einem Satz oder in wenigen Sätzen zusammenzufassen, Ich bin Sophie Scholl versucht, über Instagram in Echtzeit eine Lebensgeschichte nachzuerzählen und dafür benutzen sie die verschiedenen Mittel, die Instagram da so bietet. Also Posts und Stories und Kommentare und was weiß ich alles, um irgendwie die Illusion zu schaffen, dass die Person in der Vergangenheit, also so wie Scholl, einen eigenen Instagram-Account hätte und so damit interagiert, wie wir jetzt gerade mit einem Instagram-Account interagieren würden. Und wir dadurch irgendwie durch ein Format, was wir kennen, also Instagram, und auf eine Weise, die wir kennen, Einblick in ein längst vergangenes Leben bekommen. Würde ich so
Ja,
kurz zusammenfassen.
schön zusammengefasst. Und dieses Format, das kennt man schon. Die Frage ist, ob wir es kannten. Also ich tatsächlich nicht. Aber es gab ja zuvor den Pionier sozusagen in diesem neuen Genre, was da geboren wurde, in dem Instagram-Serienformat, nämlich Eva Stories, was sich der SWR und BR auch öffentlich als Vorbild nimmt für @ Ich bin Sophie Scholl. Und ja. Eva Stories wurde auch geboren vor ein paar Jahren und wurde initiiert von einem israelischen Milliardär, der in der eigenen Familiengeschichte auch vom Holocaust betroffen war und da ja ordentlich Geld in die Hand genommen hat und einen Spielfilm à la, na gut, nicht ganz Schindlers Liste-Format, aber geht schon fast so ein bisschen in diese Größenordnung, komplett abgedreht hat und auf Instagram peu à peu veröffentlicht hat. Und das hat auch schon breite Wellen geschlagen. Nicht ganz so große Wellen in Deutschland wie jetzt @ Ich bin Sophie Scholl. Aber dennoch war das so dieses große Vorbild, was man sich genommen hat. Und es gab, glaube ich, auch noch ein paar andere Storytelling-Formate über Instagram bzw. über Social Media, die in den letzten Monaten, Jahren Öffentlichkeit erlangt haben. Kannst du da noch ein paar Beispiele nennen?
Ja, also es gab schon ein paar kleinere Projekte neben Eva Stories, was halt wirklich dieses riesige Ding war. Was mir jetzt noch durch mein Studium sehr prominent näher gebracht wurde, ist der Kult der toten Kuh. Das klingt
Ja.
jetzt gerade erstmal ziemlich absurd, aber das ist auch ein Storytelling-Format, was aber im Gegensatz zu Eva Stories und Sophie Scholl sehr viel mehr auf Interaktivität setzt. Also so, das ist ein bisschen, als hättest du jetzt ein Escape Room in Instagram geschmissen und die Story ist grob vorgegeben, aber du als Konsument musst dich da irgendwie durchfinden und verschiedene Rätsel lösen und dann von Instagram zu Instagram-Seite hüpfen und Codes suchen und da erarbeitest du dir irgendwie so langsam die Geschichte. Durch in Richtung Kult der toten Kuh.
Das hört sich sehr anstrengend an. Das wäre nichts, was ich so am Feierabend auf der Couch wahrscheinlich machen würde, aber
Ist aber
interessant
cool.
genug. Ja, das cool ist auf jeden Fall, ja. Ich meine, es gab ja schon viele Filme, die in diese Richtung gehen wollten, mehr Interaktivität in das Storytelling reinzubringen. Da hatten wir ja zum Beispiel das letzte große Ding, was so durch die Decke ging, war die interaktive Black Mirror-Folge auf Netflix, Black Mirror Bandersnatch, in der die Zuschauer selbst entscheiden konnten, wie der Film weiter fortgesetzt wird und der Film auch immer wieder so diese vierte Wand durchbrochen hat,
Ja.
dass man dann plötzlich als Zuschauer in diesem Film drin war oder die Charaktere mit dir zu kommunizieren scheinen. Ja, das war eine ziemlich faszinierende Idee. Von der Dramaturgie oder so, vom Effekt war es aber noch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen unausgegoren, noch ein bisschen grob. Aber es hat nie so richtig flächenbrandmäßig Überhand genommen, dass man jetzt sagt, boah, wir müssen jetzt alle Filme und Serien interaktiv machen.
Ja.
Das gab es bis jetzt noch nicht.
Ja, es ist
Und die
so ein
Frage.
bisschen so ein Ding, was noch in den Kinderschuhen steckt, ne? Also man merkt auch bei Black Mirror total, wie unsicher das Ganze noch ist. Also irgendwie
Ja.
ist es ganz witzig, sich da durchzuklicken, aber am Ende sitzt man doch da und denkt, ja, es war jetzt ein nettes Gimmick irgendwie.
Es ist
Kann
ein
man mal
Gimmick
machen.
gewesen. Ja, genau, das hast du gut beschrieben. Und ich glaube, man muss da einfach die goldene Mitte finden. Und das hat man bis jetzt dann noch nicht getan.
Ja.
Also letztendlich war das so ein, ja, ein Kompromiss zwischen Film und Videospiel, aber nimmt nicht die besten Seiten beider Medien, sondern eher die schwächsten und vermischt sie in einem Experiment. Also der Vorteil an einem Film ist ja, ich kann mich zurücklehnen und mir wird eine komplette Geschichte serviert, die so abgedeckt und abgesteckt ist, dass ich sie konsumieren kann, ohne selbst irgendwie einen Beitrag leisten zu müssen. Und ein Videospiel hat halt die komplette Freiheit auf der anderen Seite. Und diese interaktiven Filme sind halt, ja, nicht ganz so interaktiv wie ein Videospiel, aber auch nicht ganz so dramaturgisch wie ein Kinofilm und damit halt so ein Kompromiss. Und
ja,
ja, könnte man jetzt meinen, dass es bei Ich bin Sophie Scholl auch der Fall sein könnte, ist es nur ja ein Experiment, was jetzt boomt, weil es eben relativ neu ist und eine Faszination auslöst. Ich weiß nicht, es hört sich jetzt komplett falsch an, aber mich erinnert es so ein bisschen an diesen Pokémon Go-Hype vor 4 Jahren, weil es halt so ein komplett neues Medium war, dass du jetzt hier fiktive Viecher in der Realität siehst und alle sprechen darüber, alle laden sich diese App runter und es ist was komplett Neues. Wurde danach nicht weiter besprochen. Ist an sich vielleicht falsch, das inhaltlich zu vergleichen natürlich nicht, sondern rein vom Medium, von der Technologie hat es mich so ein bisschen daran erinnert. Das war so ein Groundbreaking, neu. Alle sprechen darüber. Und jetzt haben wir anlässlich des 100. Geburtstages von Ich bin Sophie Scholl den Instagram-Account auf Instagram veröffentlicht. Und ja, vielleicht ganz kurz dazu als Background, wer da dahinter steckt. Also wie gesagt, wurde vom SWR und BR produziert. Und in den Hauptrollen haben wir als Sophie Scholl Luna Wedler, die man durchaus auch kennt, unter anderem aus Biohackers aus der Serie, und Max Hubacher in der Rolle von Hans Scholl. Und ich weiß nicht, ob du den Film Der Hauptmann kennst?
Nee, also ja, ich weiß, was es ist, aber gesehen habe ich ihn nicht.
Eieiei, das ist ein geiler Film. Also da spielt Max Hubacher die Hauptrolle und es geht um auch den Nationalsozialismus. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, als ein Deserteur eine Uniform findet, die anzieht und sich dann als Hauptmann ausgibt und Kriegsverbrechen begeht.
Aber der ist schon krass, also, oder?
Also der ist heftig krass, der Film. Aber ja, schon so ein Ding, was dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Also gönn dir. Ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe, auf jeden Fall.
Krass.
Und Regie hat geführt Tom Lass. Und die Idee kommt von Susanne Gebhardt. Von Ich bin Sophie Scholl. Und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass dieses Ding so krass durch die Decke geht.
Nee.
Ja. Warum geht es so durch die Decke? Warum ist es so packend? Was würdest du sagen, was ist so dieses Erfolgsrezept, was Ich bin Sophie Scholl die Leute so, was begeistert die Leute so sehr? Ich meine, es gibt auch ein bisschen negatives Feedback bezüglich historischer Gründe und Darstellung der Realität und so weiter, auf die wir jetzt hier nicht weiter eingehen wollen, weil wir keine Historiker sind, aber wir sind Filmkritiker und deswegen können wir gut darüber sprechen. Was glauben wir, warum begeistert dieses Ding so sehr?
Ja, also du hast es ja eben schon angeschnitten, dieser Aspekt von ich suche mir irgendwie das Beste aus verschiedenen Welten. Und wenn wir jetzt zwischen Film und Videospiel stehen, beziehungsweise zwischen einer vorgeschriebenen Geschichte und einer gewissen Form von Interaktivität, glaube ich, dass das Format es richtig krass gut macht, weil da ist eine vorgeschriebene Geschichte, die auch, glaube ich, schon größtenteils abgedreht ist, soweit ich das weiß, und die da jetzt peu à peu irgendwie täglich released wird in Posts oder Stories, aber in der Kommentarspalte passiert da richtig viel Interaktion. Und da, also was ich so krass finde an dieser Interaktion, ist, dass die Leute hinter dem Account aus der Rolle von Sophie Scholl auf unglaublich viele Kommentare antworten. Also das sind nicht nur ein, zwei unter jedem Post, sondern das sind ausführliche und lange Antworten auf diverse Kommentare. Und das finde ich so krass, weil sich die Story irgendwie in diesen Kommentaren die ganze Zeit lebendig weiterentwickelt und es wird immer greifbarer, weil du hast diese Basis in den Posts und Stories und ich habe fast das Gefühl, dass in der Kommentarspalte die Figuren noch mehr zum Leben erwacht und da hast du dann irgendwie so ein vergangenes Leben in deinem Instagram-Feed drinstecken, was zwischen irgendwie den besten Freunden und den Superstar-Idolen, denen man irgendwie folgt, steckt dann da auf einmal Sophie Scholl und das macht diese ganze Sache irgendwie so unglaublich lebendig und nahbar, was ich so eine krasse Herangehensweise an ein historisches Thema finde, weil es wird dadurch sehr viel näher gebracht, ist es jetzt, glaube ich, eine Dokumentation könnte, weil es sich so echt anfühlt irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein großer Teil.
Ja, also gerade das mit den Kommentaren ist ja so Chance und Risiko zugleich ein bisschen. Weil normalerweise, wenn du einen Film drehst, dann hast du ja so Klappe zu, Affe tot, der Film ist da. Und ja, der steht dann auch so. Es sei denn, man macht einen Nachdreh oder einen Extended Cut oder was weiß ich. Aber hier kann sich ja dieses Projekt immer so zu 10 bis 15% noch ein bisschen biegen. Weil du hast zwar diese abgetretenen Szenen, die über die Instagram-Stories gepostet werden, aber die Kommentare, die sind dynamisch, die kannst du nicht vorplanen.
Ja.
Wenn da jetzt ein Shitstorm kommt oder was weiß ich, oder irgendjemand schreibt einen kritischen Kommentar, dann ist da eigentlich so diese ganze Geschichte ein bisschen auf die Probe gestellt. Also jetzt müsst ihr zeigen, dass das Ding hier wirklich eine Realität suggeriert. Und das
Ja.
schaffen sie sehr gut, indem sie wirklich im Ton von Sophie Scholl auf sehr viele Kommentare und auch auf kritische Kommentare antworten.
Ja.
Und ja, das ist schon eine krasse Leistung und ist auch wirklich faszinierend. Eine Sache, die ich immer faszinierend finde, das ist jetzt nicht nur bei Sophie Scholl der Fall, sondern auch bei vielen anderen Filmen, die aus dieser Zeit stammen, aber vor allem bei Sophie Scholl. Ich finde es immer ziemlich faszinierend, wenn die Vergangenheit, die man nur aus Schwarz-Weiß kennt, so farbig lebendig dargestellt wird. Also wenn ich so an die, oder denkt so einfach mal an die NS-Zeit zurück, an Hitler und so weiter. Man denkt eigentlich immer an Schwarz-Weiß, oder? Das ist so
Ja, voll.
dieses Kapitel in der Historie ist Schwarz-Weiß.
Ja, man sieht ja auch
Mittelalter.
immer die ganzen Filmaufnahmen in Schwarz-Weiß. Also da gibt es ja
Ja.
einiges Material, das kriegst du dann im Geschichtsunterricht irgendwie gesehen und das ist sofort die Assoziation. Ne?
Ich meine, so die ganze Erdgeschichte, so die ganze Menschheitsgeschichte ist alles schön in Farbe, alles gut. Aber dann kommt dieses kleine Kapitel zwischen 1910 und 1950, was schwarz-weiß ist, und dann ist wieder in Farbe. Ja. Und deswegen finde ich es einfach unglaublich interessant, wenn man wirklich mal aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer modernen Perspektive, diese Historie aufgearbeitet bekommt. Und der Trick hier ist ja der, dass wir das Medium Instagram alle aus unserem eigenen Leben kennen und wir verbinden mit Instagram Stories, mit Posts und mit Kommentaren und so weiter, verbinden wir ja irgendwie echtes Leben, Realität, zumindest scheinbare Realität, darüber lässt sich natürlich auch diskutieren. Und wenn eben ein fiktives Ding, ein fiktives Medium so tut, als ob es ein Freund von dir wäre und zwischen den Posts deiner Freunde solche Instagram-Stories veröffentlicht, peu à peu, dann hast du da einen Realismus geschaffen, der für die neue Gesellschaft sich nicht realistischer anfühlen könnte. Zumindest für die Millennials und auch für die Digital Natives, wie es für andere Leute ist, die Instagram nicht so nutzen. Für die wird der Effekt wahrscheinlich nicht ganz so groß sein.
Ja.
Dieser Effekt der Immersion. Aber gerade so für uns, Zielgruppe 20 bis 30, vielleicht noch ein bisschen älter, für die ist es halt so ein Mindfuck, mehr oder weniger, dass man tatsächlich einen fiktiven Charakter aus der Vergangenheit in seinem Feed sieht, als ob er eine Zeitmaschine angeschmissen hätte und in die Zukunft telefoniert.
Gibt es da bei
Sozusagen.
dir, gab es da bei dir eine Hemmschwelle, dass du das akzeptiert hast, dass da jetzt jemand mit dem Handy rumrennt in der Vergangenheit?
Es ist eine Sache, die muss man akzeptieren. Also da reiben sich einige Leute daran, ich sehe das auch in den Kommentaren und so weiter. Ich meine, ja. Wenn sie da mit dem Handy rumrennt, warum nimmt die Gestapo sie nicht sofort fest und die müssen es doch sehen auf Social Media und ja, wieso macht ihr nicht die ganzen Flyer über Instagram und so? Also ja, also man hat in diesen Kunstmedien, in Filmen und in Theaterstücken ja immer so ein paar Regeln, die man einfach akzeptieren muss.
Ja.
Im Theater musst du akzeptieren, alles spielt sich in einem Raum ab und der Raum ist nach vorne geöffnet. Und ein Orchester spielt im Hintergrund. Ich meine, gut, diese Realität, die in diesem Theaterstück dargestellt wird, in dieser Realität hätte es kein Orchester gegeben und auch kein Vorhang, der auf und zu geht und so weiter. Genauso akzeptierst du ja in Filmen auch, dass es eine Hintergrundmusik gibt, einen Soundtrack. Ja,
Ja.
also in deinem realen Leben spielt kein Soundtrack im Hintergrund. Aber in Filmen akzeptieren wir das einfach, weil wir kennen es so. Und genauso muss man wahrscheinlich dann auch in diesem Instagram-Serienformat akzeptieren, dass der Charakter ein fiktives Handy in der Hand hat, mit dem er eben die Geschichte aufnimmt.
Ja, aber ich
Ich
finde
meine.
auch Kritik, dass es jetzt die Gestapo das sehen müsste auf dem Instagram-Account, finde ich auch ein bisschen affig, weil also es ist halt das Medium, was da genutzt wird und es ist jetzt auch nicht so, dass sie rumrennt und meint, dass man ihren Kanal abonnieren soll und über ihre Like-Anzahlen oder Follower spricht, sondern eigentlich reduziert sich das ja nur, soweit ich das gesehen habe, darauf, dass sie dieses Handy in der Hand hat und uns direkt anspricht, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ich meine, man könnte sich auch so erklären, das habe ich immer auch Spaß gemacht, dass sie, also Hintergrundstory, ein Handy hat, mit dem sie in die Zukunft, in eine zukünftige Gesellschaft telecasten kann, sozusagen. Also die Gestapo und so weiter, die bekommen gar nichts davon mit, weil nur wir aus dem Jahr 2021 sie sehen können und alle anderen nicht. So kann man daraus ein Science-Fiction-Ding machen. Wie in The Man in the High Castle zum Beispiel. Hast du das
Habe ich auch
gesehen?
nicht gesehen.
Ist auch ganz interessant. Kurze Prämisse dazu. Stellt euch vor, die Nazis haben den Krieg gewonnen. Amerika ist besetzt von den Nazis und plötzlich tauchen Filmrollen auf aus einer parallelen Realität, in der dann doch Deutschland den Krieg verloren hat und nicht die Amerikaner. Und dann geht das ganze Mysterium los. Boah, woher kommen diese Filmrollen, die ja eigentlich die Aufnahmen sind, die wir sowieso kennen? So, und ist eigentlich eine ganz nice Serie. Also,
Wie
ja.
lange geht die?
4 Staffeln.
Okay, es geht ja.
Kann man sich schon anschauen. Ja, aber zurück zu Sophie Scholl. Warum ist die Serie so packend? Also eine andere Sache ist auch die Interaktivität. Nee, nicht die Interaktivität, sondern die Vielfalt, mit der die Story erzählt werden kann. Also nicht nur über Kommentare, sondern du hast ja, ich meine, was sind die Formate, die du alle benutzen kannst? Du kannst die Stories verwenden.
Ja.
Das ist so das Hauptmedium. Da wird die Hauptgeschichte erzählt. Begleitend dazu hast du dann die Feed-Posts, also die normalen Timeline-Posts. Dann hast du noch die Highlights, wo du mehr oder weniger den Rückblick nochmal sehen kannst. Falls du ein paar Sachen verpasst hast oder auf Instagram TV, kannst du auch nochmal einen Rückblick anschauen. Und wie gesagt, die Kommentare. Und es ist einfach so vielschichtig, so viele Möglichkeiten, dass ja, das schon auf jeden Fall etwas Neues ist. Und bei neuen Sachen muss man sich auch immer fragen, Vorteile und Nachteile. Was bringt es mit? Was sind die Schattenseiten? Was sind die Seiten, die Vorteile, die eventuell in der Zukunft noch ausgebaut werden könnten? Was würdest du sagen, ist so der. Fangen wir mal mit dem Nachteil an. Was würdest du sagen, ist so ein Nachteil, den diese Instagram-Serie mit sich bringen?
Also ich glaube, ein echt krasser Nachteil, der auch ein Vorteil ist, über den wir schon gesprochen haben, nämlich du scrollst durch deinen Feed durch und hast dann da die Posts dazwischen. Das ist einerseits diese Realismus-Sache, dass es halt sich nahtlos irgendwie den Alltag einfügt, aber dann fügt es sich eben auch nur in den Alltag so ein bisschen ein. Also es ist nicht so, als würde ich mich jetzt hinsetzen und meinen Fernseher anmachen und mir irgendeine geile Serie angucken. Sondern ich scroll durch meinen Feed und ich habe dann da meinen Post, den ich mir angucke und ich lese dann da durch und denke mir nett, nett. Und dann scroll ich aber weiter und habe dann da wieder irgendwie irgendwelche Celebrity-Posts als nächstes. Und das ist halt, also es kann, wenn ich mich jetzt nicht wirklich hinsetze und diese Seite ein bisschen mehr Posts auf einmal angucke, dann hat das für mich so ein da rein, da raus Ding. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es wird irgendwie durch den riesigen Kontext, und ich habe nicht viele Leute abonniert. Also da werden jetzt bestimmt Leute sein, die noch so viel mehr anderen Kram zwischen diesen Posts dazwischen haben. Das ist ja ein bisschen so, als würde ich mir immer 5 Minuten einen Film angucken und dann 20 Minuten erstmal einen Break mit Dingen, die damit gar nichts zu tun haben.
Willkommen bei RTL, ja.
Und das ist natürlich ein bisschen schade.
Ja, das ist vielleicht auch echt ein Problem, was ich auch gesehen habe. Man muss sich aber Serien immer am Anfang die Frage stellen, ist es eine Serie, die ich am Stück schaue, binge-watche oder Folge pro Folge? Und in dieser Hinsicht würde ich ich bin Sophie Scholl eher dazu tendieren, alles auf einmal
Ja.
durchzuschauen. Weil ja, also Beispiel, wie konsumiert man Instagram? Man sitzt in der Bahn, man ist kurz auf dem Klo oder unterhält sich mit Freunden, guckt aufs Handy und dann hat halt so eine dramatische Geschichte wie die von Ich bin Sophie Scholl eventuell nicht den emotionalen Rückenwind, den du brauchst, um das wirklich nachzuvollziehen. Ja, weil
Total.
Filme emotionalisieren dich ja. Du fängst an mit einem Film und bist erstmal voll kalt und guckst so, ja, mal gucken, kann er mich mitreißen oder nicht? Und innerhalb dieser 90 Minuten fällt es dann immer mehr rein. Und am Ende, wenn dann schließlich die Handlung zu Ende geht, bist du halt so krass emotionalisiert und drin, das alles dich mitreißt, mehr oder weniger. Was passiert in der Handlung? Und musst auf einmal ein Experiment machen, wenn du jetzt einen Film schaust, vor den letzten 10 Minuten aufhörst und dann 3 Tage später die letzten 10 Minuten anschaust. Sie werden dich höchstwahrscheinlich nicht mitreißen.
Höchstwahrscheinlich.
Wir hatten ja im letzten Podcast gemeinsam, hast du das erste Mal Titanic geschaut. Stell dir vor, du hättest vor den letzten 30 Minuten einen Break gemacht und hättest dann, Achtung Spoiler, 3 Tage später dabei zugeschaut, wie Jack stirbt. Du wärst nicht sonderlich
Nee, aber ich
emotional
hätte in
dabei
der
gewesen.
letzten halben Stunde bei Titanic so ein kleines Atembreak hätte ich gebrauchen können.
Ja, okay. Das kann man nach 3 Stunden schon mal einlegen. Ja, aber ja, das ist natürlich eine Sache, wo sich dann der Test der Zeit etablieren muss. Also gucken die Leute es nur aufgrund des Hypes oder funktioniert das Format auch so, wenn man diese Sachen peu à peu ausgespielt bekommt?
Voll, weil dazu muss
Da
man ja auch sagen, dass das Ding ja über ein Jahr laufen soll oder so. Oder
ja, zehn
nee, 10 Monate.
Monate,
Also bis nächsten Februar, glaube ich. Und da frage ich mich auch echt, wie weit läuft dieser Hype? Also wie weit kann der Hype das Projekt tragen? Und wie viele Leute nimmt er dann wirklich vom Anfang mit? Also mal sehen, da bin ich gespannt. Ich kann wirklich, habe da eigentlich gar keine Prognose zu, wie sich dieses Ding entwickelt.
ja. Ja, ich frage mich, ob es dann auch sowas wie ein Staffelfinale gibt. Ich meine, das Ding wird ja in Realtime erzählt und wenn es dann in 10 Monaten so weit ist, dass so viel Show verhaftet wird, ob doch auch dann die Leute sagen, hey, morgen ist es soweit, bist du auch dabei auf Instagram, wir gucken uns an, was da passiert. Oder ob die Leute das nur so beiläufig zwischen den Hunde-, Katzen- und Essen-Posts von ihren
Ja.
Freunden sich anschauen.
Was ich mich gefragt habe, ist, ob dieser Wochenrückschau im Prinzip ein Entgegenkommen da ist. Also, ob es möglich wäre, zu sagen, das ist jetzt für mich eine Serie, die läuft 10 Monate, aber es gibt eine Folge pro Woche und ich gucke mir die am Ende an und habe diese, wie lange ist es dann? 10 Minuten ungefähr? Und
Ja, so um den Dreh, ja.
also, ob das vielleicht sogar die bessere Herangehensweise an das Projekt wäre, aber dann verlierst du natürlich diesen Realtime-Effekt, der auch ganz cool ist eigentlich.
Ja. Andererseits ist es ja vielleicht aber auch ein Vorteil. Wir drehen einfach mal den Spieß um. Ich meine, wir sehen ja, muss man zugeben, eigentlich sehr viel, viel belangloses Zeug in unseren Timelines. Von
Ja.
Dingen, die es, ja, also Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht sehen will, aber die Leute denken, es ist cool, es zu posten und sich damit zu brüsten, wie zum Beispiel gutes Essen am Strand liegen mit 2 Hotdogs vor der Linse oder was weiß ich alles. Und wenn man dann halt so Sachen sieht, die wirklich eine Aussage haben dazwischen, dann kommt man vielleicht selbst auch auf die Idee, Instagram Stories ein bisschen anders zu nutzen. Auch wenn es jetzt für Jana aus Kassel kein Aufruf sein soll, jetzt wieder mit Instagram anzufangen. Aber vielleicht sensibilisiert es so ein bisschen sich gegen diese Oberflächlichkeit in den sozialen Medien zu lehnen oder sich davon ein bisschen abzusetzen und wieder ernstere Themen anzusprechen, weil ja, Instagram ist eine schöne, heile, tolle Welt,
Ja.
in der die Abgründe der Menschheit nicht gezeigt werden.
Ist eigentlich auch interessant, dass sie sich Instagram ausgewählt haben dafür. Ich frage mich, ob das ein Hintergedanke dabei war.
Ja, vermutlich schon, aber ich glaube auch, dass Instagram von allen sozialen Medien die meisten
Ja, okay.
Möglichkeiten bietet, mit seinen Stories, Feed-Beiträgen und so weiter. Was auch krass wäre, ich weiß nicht, ob das noch im Programm ist, aber wenn Sophie Scholl plötzlich mal live gehen würde.
Das wäre echt krass.
Sophie Scholl ist live, Alter.
Nämlich da
Dann
würde dann
das.
nochmal der Interaktionsfaktor auch richtig hochgehen. Da könnte sie ja auf den ganzen Kram eingehen.
Und da hätten die Serienmacher auch wirklich Eier, wenn sie das machen. Also das ist dann wirklich so ein Ding, wo du dich der Welt entblößt und dann, ich meine, es gibt ja viele Hater, muss man sagen, die dieses Projekt kritisieren und denen setzt du dich dann halt aus, weil die meistens am lautesten sind.
Ja.
Aber wenn du das einfach so siehst, Sophie Scholl ist live, Alter, das würde durch die Decke gehen. Naja, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ich bin gespannt auf
Ich
jeden
wäre
Fall.
irgendwie überhaupt nicht verwundert. Ich traue denen das sofort zu, dass sie das machen.
Ja. Ja, sonst andere Dinge, die man vielleicht ein bisschen kritisch sehen könnte für Ich bin Sophie Scholl. Letztendlich haben wir es ja schon angesprochen, du siehst in Instagram dein Leben und das Leben deiner Freunde und vielleicht das Leben von den Celebrities, denen du folgst. Aber du siehst da drin eigentlich keine fiktiven Sachen.
Ja.
Das ist natürlich wieder Auslegungssache, weil, ja, wenn du dein Leben selbst so inszenierst, wie du es möchtest, ist es vielleicht auch irgendwo fiktiv, aber du akzeptierst es zumindest als die Realität. Und die Frage ist, wenn jetzt sich ganz viele andere Seiten auch ein Beispiel daran nehmen und jetzt wirklich so eine Welle losgeht mit ganz vielen anderen neuen, ich bin Sophie Scholz, dann kannst du eventuell irgendwann nicht mehr die Instagram-Story so für bare Münze nehmen, weil du nicht mehr weißt, okay, ist es ein Ort, wo ich meine Freunde sehe oder ist es ein Ort, wo ich Filme schauen kann? Und das kann dann, wenn es sich vermischt, dann ist es vom Mindset eigentlich schon fast ein bisschen gefährlich, weil dann kannst du darüber auch viel manipulieren, wenn du eben böswillig daran gehst und irgendwelche Fake-Accounts hochziehst und die als reale Menschen tarnst oder so.
Ja,
Also.
theoretisch müsste man sich einen Instagram-Account für normales Instagram nutzen und einen dann für Story-Formate anlegen.
Ja. Und ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass viele Social-Media-Kanäle nach einer Zeit kippen, was den Content angeht. Und es ist Facebook passiert zum Beispiel. Instagram noch nicht. Instagram ist sehr pure geblieben, ist immer noch sehr nah an der Idee, was es eigentlich sein soll. Aber bei Facebook war dann nach 5 bis 6 Jahren einfach der Fall, wo es den Turn gab von einer Seite, in der du deine Freunde beobachten kannst und in der du mit Leuten in Kontakt bleiben kannst, zu einer Seite, in der du einfach alle möglichen Informationen in dich reinballern kannst. Und das ist Facebook heute. Und keiner geht mehr auf Facebook und postet irgendwelche lustigen Statusmeldungen in der dritten Person, wie damals, gerade am Mathe lernen oder was weiß ich.
Ja, das ist schon voll an
Das,
mir vorbeigegangen. Dafür bin ich zu
das,
jung.
da bist du zu jung dafür, ja, aber so wurde Facebook damals genutzt. Und dann dachte sich Facebook, boah, so viele Möglichkeiten. Die Unternehmen kommen rein, machen ihre Seiten auf, du folgst allen möglichen Künstlern und likest und abonnierst alles und irgendwann ist der Algorithmus einfach so totgefahren, dass seine Freunde gar nicht mehr sichtbar sind. Und so hat sich Facebook als Netzwerk gewandelt. Und ich meine, gut, es ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, jetzt davon auszugehen, dass Instagram in Zukunft ein neues Netflix werden wird.
Nee.
Aber die Möglichkeit wäre potenziell da und ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Man muss es eben, ja, es würde besser funktionieren, wenn es die Ausnahme bleibt, würde ich sagen.
Ja, es wäre auch für das einzelne Format nicht gut, wenn das überschwemmt wird, weil du dann von einer Story in die nächste springst die ganze Zeit und da kann auch Vermischung passieren. Wenn du jetzt zwei Stories hast, so wie Eva Stories und Sophie Scholl, wenn die gleichzeitig stattfinden würden, dann würden sich ja die einzelnen Posts thematisch total gegenseitig stören. Also da würde man ja immer wieder aus der Geschichte rausfliegen, weil man nicht weiß, in welcher man jetzt gerade unterwegs ist. Also.
Ja, aber dieses Ding, ich meine, die Idee dahinter, die kommt den Millennials schon sehr zugute. Ich meine, man sagt ja über diese, ohne dich jetzt selbst anzugreifen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird und alles in den ersten 3 Sekunden triggern muss, damit die Aufmerksamkeit da ist und so weiter. Und diese kleinen Häppchen, die hier serviert werden und immer eine gut gesunde Mischung, ein bisschen hier, ein bisschen da, ist ja eigentlich so voll im Geschmack der Instagram-affinen jungen Zielgruppen.
Ja,
Und
es ist
vielleicht.
ja voll auf Instagram zugeschnitten im Prinzip.
Ja. Und ich meine, ich weiß, dass du da meilenweit davon entfernt bist, weil du ein Cineast mit Herzblut bist, der sich auch den zähesten 3-Stunden-Film viermal hintereinander anschaut, um alles mitzubekommen. Aber ja, vielleicht verlieren irgendwann die Leute wirklich die Geduld, sich einfach Serien von vorne bis hinten reinzuschaufeln oder sich einfach Zeit zu nehmen, 2 Stunden einen Film anzugucken, das Handy aus der Hand zu legen, nicht draufzuschauen und sich einfach komplett eskapismusmäßig in diese fremde Welt zu begeben. Der Vorteil bei Instagram-Serien ist der, dass du auch die ganze Zeit während des Films auf deinem Handy schauen kannst, so und mit den
Ja.
ganzen Leuten interagieren kannst. Oh, da schreibt jemand perfekt. Ja. Für die einen Vorteil, für die anderen vielleicht ein Nachteil.
Ja, vor allem für alle, die keine Millennials sind.
Ja, ich bin knapp kein Millennial. Ja. Aber andere Vor wir wollen noch über ein paar positive Sachen sprechen. Also eine Sache, die ich wirklich nice finde, ist, dass dieses Format sehr, sehr, sehr tiefe Einblicke geben kann in die Seele des Protagonisten. Also du hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass durch diese Kommentare, die immer veröffentlicht werden im Namen von Sophie Scholl, so ganz viele kleine Nuancen in den Raum geworfen werden, die du in einem Film nicht liefern könntest. Und ja, diesen Realismus. Aber da frage ich mich halt auch, ist einerseits ein Vorteil, weil diese Tiefe wirst du in keinem Film erreichen und auch in keiner Serie und diesen Realismus auch nicht. Aber in Instagram bist du ja selber mehr oder weniger dein eigener Protagonist und du inszenierst dich selber, sozusagen. Das heißt, du bist nicht ehrlich. Du zeigst auf Instagram normalerweise nicht deine Schattenseiten, sondern du zeigst dich von deiner besten Seite, so wie du morgens in den Spiegel schaust. Ja? Und bei Filmen ist es mehr oder weniger so, dass der Protagonist von dem Regisseur inszeniert wird. Ja? Also es ist eine dritte Person und die ist interessiert an den Macken des Protagonisten und interessiert an den Schattenseiten und interessiert daran, was der Protagonist nicht in der Öffentlichkeit zeigen würde. Also da werden einfach die Hosen runtergelassen und Instagram ist das, ich fotografiere mich nur von rechts, weil ich von links kacke aussehe. So. Und bei Sophie Scholl muss aber auch jetzt wieder die Crew loben, die haben das ganz gut umgangen, indem sie zwischendrin immer wieder diese Selbstreflexion von Sophie Scholl eingeworfen haben, in denen Sophie Scholl eben selbst reflektiert, dass sie damals auch im Bund junger Mädels war und eben auch mit dem Dritten Reich sympathisiert hat. Und so umschifft man das und da merkt man, okay, dieses Problem war den Serienmachern auch bewusst. Allerdings, wenn man jetzt andere Formate sich mal überlegt oder wenn das wirklich weitergesponnen wird, du hast darüber eigentlich nicht die Möglichkeit, einen dreidimensionalen Charakter herzustellen. Der Charakter ist zwar extrem tief, mit extrem vielen Nuancen, aber er ist nicht ehrlich. Nee. Weil normalerweise würden User, wie gesagt, nicht Instagram so benutzen, dass sie einfach alles darauf zeigen. Ja. Und auch wenn Sophie Scholl das jetzt macht, ist es eigentlich nicht die Regel, wie Instagram benutzt wird. Oder wie siehst du das?
Naja, also man möchte ja auch auf Instagram jetzt nicht direkt fake rüberkommen, oder? Also es geht ja doch schon noch um einen gewissen Grad an Authentizität, die man wenigstens ausstrahlen möchte, auch wenn man das jetzt nicht macht, oder?
Es gibt Leute, die machen das. Ich glaube, das wird auch vielleicht irgendwann so ein Instagram-Trend sein, dass du dich eben mal nicht von deiner schönsten Seite zeigst und auch Momente einfängst, die dir wehtun oder die dir unangenehm sind. Aber normalerweise, ich weiß nicht, du würdest jetzt wahrscheinlich nicht Momente posten, in denen du dich scheiße fühlst.
Ja.
Sondern du würdest wahrscheinlich Urlaubsbilder posten oder andere witzige Momente und so weiter. Was ja auch an sich psychologisch absolut nachvollziehbar ist.
Ja, aber sie müssen es ja im Prinzip schaffen, mit Sophie Scholl eine Figur zu schaffen, wo ich als Konsument die in meinem Feed akzeptiere. Weil sie da ja im Prinzip die ganze Zeit wie so eine Freundin rumfliegt. Und wenn die jetzt nicht nahbar wäre und nicht ihre Seiten offenbaren würde, sondern sich die ganze Zeit nur perfekt gibt, dann glaube ich, dass das Risiko da wäre, dass ich als User gar keinen Bock habe, die mir jetzt die Fall, Story von ihr mir anzusehen.
Das ist halt eben der Zwiespalt. Entweder du würdest es so realistisch machen, das heißt, die Charaktere präsentieren sich immer von der besten Seite, was für die Zuschauer langweilig wäre. Oder du machst es so wie bei Sophie Scholl, in der du mehr den Weg gehst, dass sich dieser Charakter, also dass Instagram mehr oder weniger ihr Tagebuch ist.
Ja.
So ist es ja. Aber für die wenigsten Leute ist Instagram ein komplett ehrliches Tagebuch. Also ich kenne ein paar Leute, die so damit umgehen und wirklich auch Sachen posten, wo man denkt, wow, krass, also mutig, dass du sowas öffentlich teilst, aber mein Respekt ist aber nicht die Regel.
Ja, da stellt sich ein bisschen die Frage, inwiefern soll der Account von Sophie Scholl ein Instagram-Account sein und inwiefern ist es eine Story, die sich auf einem Instagram-Account abspielt?
Das ist richtig, ja. Oder ist es einfach nur immer noch nur ein Medium, genauso wie Kino ein Medium ist oder wie Film ein Medium ist, was eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat?
Ja. Also es ist ja im Prinzip, könnte man es ja ein bisschen vergleichen mit einem Film, wo sehr oft die vierte Wand gebrochen wird, eigentlich. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Fleabag auf Prime, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Noch nicht, ne.
Da redet die Protagonistin sehr oft, also kommentiert das, was passiert, mit Blicken oder mit kleinen eingeworfenen Sätzen in die Kamera. Und das ist ja im Prinzip dieses Sophie Scholl-Ding. Also Sophie Scholl, das zieht es ja ins Extreme. Also du siehst ja das Leben und dann hast immer wieder die Posts dazwischen oder die Stories, die nur Monologe in die Kamera zu uns sind, die das irgendwie kommentieren. Und ja, im
Ja.
Prinzip geht es da voll in die Richtung. So ein Film, der eigentlich die ganze Zeit die vierte Wand bricht.
Ja, es ist halt extremes vierte Wandbrechen, so wie es man es davor eigentlich fast noch nie gesehen hat,
Ja.
weil selbst in Filmen, die die vierte Wand durchbrechen, wie zum Beispiel auch Deadpool oder so, interagiert der Protagonist nicht mit ihr.
Nee.
Also das ist nochmal, ja, fünfte Wand oder wie man es auch immer nennen will. Die Dimensionen verpackt in den neuen schichtigen String-Theorie. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, noch eine Sache, an die mich auch dieses Format ein bisschen erinnert. Ich war damals sehr gehypt, als die Found-Footage-Filme rauskamen. Dieser Hype um diese Found-Footage-Filme. Ich weiß nicht, ob das noch deine Generation war oder ob du danach zu klein warst und
Ich
die eh
hab's
nicht schauen durftest.
nachgeholt.
Du hast sie nachgeholt, ja. Also, weil damals wurde ja auch ein neues Format geboren mit Blair Witch Project. Ihr kennt es alle, das Found-Footage-Horror-Format, in der suggeriert wurde, dass die Kameraaufnahmen, die du siehst, alle echt sind, mit dem Camcorder aufgenommen wurden und ja, zusammengeschnitten wurden für das Kino. Also, da war halt auch dieser Realismus-Effekt da. Und bei Blair Witch Project war es ja am Anfang auch wirklich so, dass die Leute am Anfang dachten, boah, krass, es war wirklich ein echtes Kamerateam, was dann in den Wald gegangen ist und eine Hexe gejagt hat. So. Das kam dann erst später so raus, dass man gesagt hat, boah, das war ja nur ein Fake-Ding und die Leute waren eingeweiht und lustigerweise waren gar nicht alle Leute eingeweiht, sondern die Schauspieler dachten wirklich, dass sie eine Hexe jagen und wurden dann so per, verstehen Sie, Spaßmanöver durch den Wald ge gehetzt. Ja.
Ey, das wusste ich gar nicht. Also die Performances im Prinzip sind alle echte
Die sind
Angst.
echt, ja, das ist echte Angst, was die da haben.
Krass.
Und ja,
Sünde.
das ist schon hart. Und das hat halt auch so einen Hype losgetreten und es gab ganz viele Trittbrettfahrer danach. Angefangen von Paranormal Activity. Da hat man dann schon akzeptiert, okay, das ist ein Film, das ist nicht echt. Aber diese Illusion war halt da, dass es echt ist. Genauso wie jetzt bei Ich bin Sophie Scholl die Illusion da ist, dass dieser Instagram-Kanal echt ist, obwohl du weißt, dass es eigentlich natürlich fake ist. Und ja, wenn du so ein neues Format entwickelst, wie damals das neue Found-Footage-Format, dann ergeben sich da viele Möglichkeiten, die wir vielleicht jetzt noch überhaupt nicht sehen. Die Frage ist, wie langlebig es ist, weil Found Footage ist jetzt mittlerweile auch ein Ding, was nicht mehr so angesagt ist.
Ja, aber es entwickelt sich ja alles immer weiter. Also jetzt, wo du das gerade sagst, kommt mir so ein ganz kleines Subgenre an Videospielen in den Kopf. Nämlich, das habe ich jetzt schon mehrere gesehen, drei oder so, wo es darum geht, dass du als Spieler ein Handy findest, was irgendeine Person verloren hat und du rausfinden sollst, was auf diesem Handy passiert ist. Also du hast im Prinzip auf deinem Bildschirm halt ein Handy und du kannst durchklicken. Da gibt es auch Instagram-Accounts und WhatsApp-Chats und du kannst jetzt alles durchlesen. Das ist im Prinzip auch so ein Found-Footage-Ding, bloß Found-Handy. Und da sind auch ganz viele Videoaufnahmen drin. Es wird auch ganz oft für Horror verwendet. Also was ist mit der Person passiert? Irgendwelche Dämonen, die dann im Handy rumgeistern und so. Das ist auch irgendwie
Ja,
so
nice.
eine Sache, die sich entwickelt hat aus diesem Found-Footage-Ding. Und voll auch als Brücke zu dem Sophie Scholl gesehen werden kann. Es sind ganz viele kleine Formate, die sich irgendwie aus irgendwas rausentwickeln. Und ich glaube, dass jetzt, wo so viele Leute das Sophie Scholl-Ding abfeiern, dass es schon gute Chancen hat, dass sich da mehrere verschiedene Formate wieder rausentwickeln und da was Größeres raus werden kann. Ich habe auch momentan das Gefühl, dass aus so Online-Formaten, gerade auch jetzt, weil dass ja wegen der Pandemie sehr viel ins Online gewandert ist, dass da sehr viele Leute auf viele Formate gekommen sind, auf die sie sonst nicht gekommen wären, aus denen definitiv was werden kann, wenn man das weiterverfolgt.
Ja, war ja bei Found Footage auch so. Ich meine, aus diesem Found Footage hat sich da zum Beispiel auch das Format entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Hast du den Film Searching gesehen?
Ja, ey, der ist mega.
Der ist richtig geil. Also Searching, falls ihr den nicht kennt, ist ein Film, Stellt euch vor, ihr seid am Computer und ihr schneidet einfach alles mit, was auf diesem Computer passiert. Das heißt, ihr schneidet die Skype-Gespräche mit oder die Videos, die ihr anschaut oder den E-Mail-Verkehr, den ihr schreibt. Und das ist einfach der komplette Film. Und der war so, also ich weiß nicht, wie kommt man, also die Idee an sich super genial, Umsetzung noch genialer. Und ja, da kannst du einfach Spannungen aufbauen, die ich in einem normalen Film so nicht gehabt hätte. Wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn dann der den Mörder ihr seiner Tochter sucht und dann plötzlich ist es so ein Stockbild oder so. Stockbild ist der Mörder und dann kriegt man einfach so richtige Gänsehaut und denkt so, wow, fuck, damit kann ich mich. Es wirkt so, als ob ich einfach selber gerade recherchiere, wer der Mörder ist.
Ja, da wird halt richtig clever mit Elementen gespielt, die bekannt sind. Also ich glaube, das war auch bei Searching, wo dann
Ja.
Leute mit Skype angerufen werden, einfach
Ja,
zwischendurch.
genau.
Und ich denke so, hä, der Skype-Klingelton, mein Handy klingelt. Und es ist halt.
Stimmt, ja, du, das war jetzt, ey, fuck, wir rufen jetzt an. Ach nee, das ist ein Film.
Ja, es
Ja,
ist
so
richtig
ging es mir
krass.
auch.
Da geht die Immersion
Ja.
echt ultra weit.
Ja. Und was auch Found Footage und Ich bin Sophie Scholl gemeinsam haben, was so meine größte Hoffnung oder der größte Vorteil ist, den ich darin sehe, ist der, dass es theoretisch nicht viel Geld kostet, so ein Ding zu machen. Also
Ja.
jeder hat einen Instagram-Account, jeder hat ein Handy mit einer Handykamera und viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Es sei denn, du willst einen Kostümfilm drehen, wie Ich bin Sophie Scholl, da brauchst du Kostüme und Darsteller und so weiter. Aber theoretisch können das Filmstudenten oder irgendwelche anderen Künstler verwenden, um da kreative Sachen zu machen, um die
Ja.
Leute zu begeistern. Und ich weiß nicht, da hat es mich irgendwie auch selber in den Fingern gejuckt. Ja, boah, das wäre schon geil, mal sowas selber zu
Habe
konzipieren.
ich auch gedacht.
Ja, müssen wir vielleicht mal machen bald. Frage ist, was wir machen. Aber ja, das ist einfach wieder so ein Ding, dass die Gatekeeper-Grenze für Filme und Serien noch weiter gesenkt wurde. Also sie war ja eh schon weiter unten. Mittlerweile, also damals haben sie halt Found-Footage-Filme gedreht für 5.000 € oder so. Und jetzt können sie mehr oder weniger komplett umsonst Instagram-Serien drehen.
Ja,
Und
finde ich auch richtig cool. Die Frage ist nur, wie viel Reichweite man damit denn wirklich erreichen kann. Ich weiß doch gar nicht, wie dieses Sophie Scholl-Ding, wodurch das jetzt so hart explodiert ist.
das kann ich auch nicht genau sagen, wo. Es ging viel zu schnell.
Ja.
Man konnte es nicht nachvollziehen. Ja, ich habe noch so ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, die man kritisieren kann, aber nicht muss. Wie zum Beispiel das Hochkant-Bildformat, was die ganze Zeit verwendet werden muss, weil es eben Instagram-Story-Format ist. Da kannst du halt, ja, bis auf ein Gesicht nicht viel anderes einfangen. Und die Frage ist, wie viele Möglichkeiten es da gibt, so diese Immersion zu schaffen.
Ja, finde ich zum Beispiel, wäre dann Beispiel, was mir da einfällt, ist, wenn sie jetzt in diese Halle reinläuft bei der Uni in München
Ja,
und
sehr
sie die ja
klaustrophobisch.
krass ausgestattet haben und das jetzt in einer normalen Kamerafahrt wahrscheinlich schön eingefangen werden würde, wie sie da alles verändert haben und die ganzen Statisten, die da langlaufen, aber in dem Handybildschirm, wo auch noch 80% eigentlich von ihrem Kopf eingenommen wird, fühlt sich das alles sehr eingeengt an. Also es hat wenig Luft zum Atmen, irgendwie die Bilder. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht kann es ja umgangen werden, indem man dann zum Beispiel in der Timeline irgendwelche Panorama-Videos oder Posts oder so macht. Aber du konsumierst halt dennoch alles übers Handy.
Ja.
Was an sich eine Todsünde ist für jeden, der Filme oder Serien schaut, niemals Netflixen übers Handy. Also geht gar nicht.
Ja, vielleicht
Ja.
könnte man diese Wochenzusammenfassung in einem anderen Format verarbeiten und dann irgendwo anders rausbringen. Also zum Beispiel übers Fernsehen ausstrahlen oder irgendwie sowas in der Gegend. Mischformat
Ja,
mäßig.
obwohl ein Hochkant 9 zu 16 Format auf einem Fernseher
Ja, ist auch
erstmal
nicht
sehr, sehr
gut.
schlimm aussieht. Da hast du praktisch nur Schwarz um dich herum. Ja, noch so eine Sache, die mir zu denken gibt, wie es mit den alten Leuten oder Leute, die Instagram nicht verwenden. Weil im Gegensatz zu normalen Filmen musst du eben bestimmte Regeln kennen, die Instagram vorgibt. Ansonsten verstehst du die Immersion dahinter nicht.
Ja.
Also wenn du nicht verstehst, dass Instagram Stories zum Beispiel etwas sind, was die Leute so schnell nebenbei posten und nach 24 Stunden verschwindet oder du nicht weißt, dass in den Highlights das Ganze nachgeholt werden kann oder du auch nicht weißt, wie allgemein der Umgangston auf Instagram ist, dann ist es ein bisschen schwer zu konsumieren. Und ich habe auch bei Ich bin Sophie Scholl gesehen, dass zum Teil der Kanal dann auch Stellung nimmt oder Antworten gibt bei Leuten, die zum Beispiel sagen, hey, ich will meiner Mutter Ich bin Sophie Scholl zeigen, aber sie will sich kein Instagram machen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Und sie haben dann geantwortet, gibt es leider nicht, aber du kannst ja eben die Zusammenfassungen, ihr könnt euch ja die Zusammenfassung gemeinsam über Instagram Stories anschauen. Über Instagram TV, so. Das heißt, es ist schon so ein Logout von allen, die eigentlich nichts mit dieser Social Media Welt zu tun haben. Und ich glaube, bei Filmen ist es so, die sind von der Machart so universell, du könntest auch einen Typ, der sein Leben lang im Wald gelebt hat, glaube ich, einen Film zeigen und er wird verstehen, wie er das konsumieren muss oder wie er da herangehen muss, wenn jetzt das Thema auch zugänglich ist. So.
Ja,
Ist
es
da was
ist
anderes?
im Prinzip eine sehr krasse Zielgruppe. Also Filme haben ja auch eine Zielgruppe, also es sind verschiedene Demographics, die da jetzt irgendwie erreicht werden wollen. Aber also ich denke auch, dass die Leute hinter Sophie Scholl gezielt diese Gruppe erreichen wollen, die sie da erreichen, weil es gibt auch also wirklich massenweise Doku-Filme über Sophie Scholl. Ich glaube, es gibt auch eine normale Verfilmung der Geschichte, aber da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen,
Es
aber
gibt sehr viele Verfilmungen von Ich bin
okay.
sowieso, ja.
Und dass das halt, ich vermute mal, dass Ideenanstoß wirklich war, wie kriegen wir diese Geschichte für eine jüngere Zielgruppe inszeniert. Aber dennoch ist es natürlich schade, dass das jetzt nicht für alle ist.
Ja, aber ja gut, warum nicht? Ich meine, ist ja auch so, dass die junge Zielgruppe den Nationalsozialismus eigentlich nur aus dem Geschichtsunterricht kennt, weil langsam auch die Zeitzeugen nicht mehr so gängig sind. Es sei denn, man hat noch Omas und Opas, die wirklich voll mit dabei waren, wie es unsere Eltern zum Beispiel gehabt haben, aber wir jetzt nicht mehr haben. Und deswegen, ja, geht es schon so ein bisschen in so eine Nüchternheit über dieses Thema. Irgendwas, was man, mit dem man sich nicht so viel beschäftigen will. Man weiß zwar genau, was passiert ist und so weiter. Aber man spürt dieses Persönliche nicht.
Ja,
Und
und
dieses
dafür ist es krass
Persönliche,
gut, das Format, auf jeden
ja,
Fall.
perfektes Format, auf jeden Fall. Wir können ja mal ein bisschen über die Inszenierung an sich sprechen. Also, wie wurde Ich bin Sophie Scholl umgesetzt? Was hat es sehr gut gemacht? Was könnte es besser machen? Also, was würdest du jetzt so aus dem Bauch heraus auf jeden Fall schon mal loben, wo du sagst, hey, Serienmacher, das habt ihr wirklich genial umgesetzt, auch wenn dir vielleicht so ein paar Szenen einfallen, die dir in Erinnerung geblieben sind oder ein paar Einfälle, was wäre da so dein erstes Feedback?
Also, ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie, glaube ich, also es ist jetzt eine Vermutung, sehr viel durchchoreografiert haben, wo jetzt, also wenn du dir das Backstage anguckst, ist ja so, dass sie mit so einem Selfie-Stab durch die Gegend rennt, wo eine Kamera drauf ist, dass sie diese Bewegung dieser Kamera eigentlich sehr genau durchchoreografieren müssen, bei richtig viel Material. Also, mir fällt jetzt gerade die Szene ein, wo sie aus dem Zug aussteigt und ihren Bruder trifft, das erste Mal. Und die umarmen sich. Und ich dachte mir, hä, wie will sie das jetzt machen? Wenn die sich umarmen, wo fliegt denn da die Kamera hin? Aber die macht dann wirklich so einen schönen Bogen herum und zeigt noch ihr Gesicht und den Hinterkopf von ihrem Bruder, wie die
Aber
sich
nicht
umarmen.
perfekt. Es ist halt auch so ein bisschen so, ah, daneben verwackelt. Genau so, dass du zwar noch erkennst, was passiert, aber auch so, dass du nicht sagst, hey, das ist ja voll inszeniert. Also da haben
Ja.
sie auch die goldene Mitte getroffen, auf jeden Fall.
Ja, es ist eben nicht so, dass wie ich, wenn ich jetzt mit meinem Handy rumrennen würde und nur verwackelte Schlierenbilder aufnehmen, wenn ich mich drehe. Das finde ich richtig cool. Also da bin ich super beeindruckt von, dass das, glaube ich, nicht viel improvisiert ist bei wirklich viel Material. Aber das ist nur eine Vermutung. Was ich noch cool fände, wäre, wenn diese Posts, die also außerhalb der Story kommen, vielleicht das Ganze ein bisschen mehr erweitern würden, als wie sie es gerade tun. Weil ich habe das Gefühl, das ist immer nur so ein Element aus der Story rausgegriffen und dann da irgendwie nochmal reingeschrieben mit irgendeinem Satz drüber. Ich finde, dass das Element irgendwie das ist, was sie am wenigsten treffend nutzen, im Gegensatz zu den Kommentaren und den Stories, sind diese Posts das, was so ein bisschen hinterherhinkt, aber auch nicht doll.
Ja, also das könnte man vielleicht noch ein bisschen deutlicher trennen, ist auch meine Meinung, dass man eben in den Stories die Hauptstory erzählt. Also darum geht es, die Haupthandlung. Und die Feedposts sind halt wirklich dafür da, die Lücken zu füllen und Nebenstories zu erzählen. Und einfach
Ja.
irgendwie, wenn sie schöne Bilder postet von Tagen mit ihren Freundinnen und so weiter, ist auch schon da. Aber es sind bis jetzt relativ wenige Posts und auch vielleicht ein bisschen unspektakulär im Gegensatz dazu, was in den Instagram-Stories gezeigt wird. Vielleicht kann man das noch, wird bestimmt auch noch weiter ausgebaut in Zukunft, dass da im Feed noch mehr zu sehen ist. Und ja, vielleicht kommt ja irgendwann auch das Live-Video. Bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Was ich sehr gut umgesetzt finde, ist auch vor allem, wann die Szenen aufhören. Ich finde es immer sehr wichtig, wann ist ein Cut da? Und der Cut ist immer sehr, sehr präzise gesetzt, dass zum Beispiel Szenen auch ein bisschen früher enden, als es eigentlich so in einem Film normal wäre. Und das hebt einfach nochmal diesen Realismus oder diese Pointen hervor, die auch Sophie manchmal einwirft da. Sie macht da manchmal ein bisschen satirische oder sarkastische Kommentare. Zum Beispiel, als sie über diese, wie nennt sie das, Langschädlichkeit redet und das ist dann alles so schnell gecuttet, dass diese Pointen ziemlich auf den Punkt kommen. Und das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und dadurch wirkt es auch nicht so gestellt. Das haben sie schon sehr gut gemacht. Ich finde auch die Schauspieler sehr gut. Vor allem,
Total.
ja, vor allem Luna Wedler überzeugt mich komplett. Wenn es manchmal durchschimmert, dass es doch geskriptet ist, dann liegt es nicht an ihr, sondern vielleicht, weil einfach das Skript natürlich ein bisschen stilisiert ist, damit die
Manche
Handlung schneller
Dialoge sind auch ein
vorankommt.
bisschen on the nose, also so.
Ja, ein bisschen on the nose, muss aber vielleicht auch sein, weil sonst langweilt man die Zuschauer. Ist ein Film nicht anders.
Ja.
Vielleicht fällt es nur im Instagram-Format ein bisschen mehr auf, weil man darüber eigentlich keine Dialoge gewohnt sind. Dialoge haben ja an sich in Filmen wenig mit richtigen Gesprächen zu tun. Das ist eine ganz andere Art, wie da Menschen miteinander kommunizieren. Und das sieht man hier auf Instagram vielleicht ein bisschen deutlicher, was da der Unterschied ist.
Ja.
Aber Skript sehr gut. Vor allem, wie es eben multichannel-mäßig erzählt wird. Und ja, ich finde auch tatsächlich auch ganz gut, dass die Grundstimmung zu Beginn noch nicht ganz so drückend ist, sodass du dich mit dem Charakter sehr gut identifizieren kannst am Anfang. Auch ein paar lustige Sachen eingeworfen werden, wie zum Beispiel dieses Unboxing-Video. Also, sie haben es wirklich geschafft, ein Unboxing-Video da einzubauen, wo sie ihren Koffer oder was war das da auspackt. Und das wird dann halt nachher in 10 Monaten umso härter treffen, wenn die
Ja.
Geschichte düsterer wird und es einfach nichts mehr zu lachen gibt. Und ich bin mir sicher, dass sie da ordentlich was abfackeln.
Ich finde auch, so wie sich das bis jetzt abzeichnet, den langsamen Wechsel, beziehungsweise das ganz allmähliche Steigen dieser düsteren Atmosphäre sehr elegant eigentlich.
Ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Ja, an sich, ja, summa summarum, dein Fazit zu Sophie Scholl. Glaubst du,
Also,
oder bevor du das Fazit abgibst, glaubst du, dieses Format wird sich behaupten?
ja, ganz kurz und knapp. Ich glaube, das ist voll das Durchbruchding für das Format. Also ich hoffe, also beziehungsweise ich hoffe wirklich, dass sich das behauptet, weil man jetzt im Theater zum Beispiel schon ein bisschen Rückzug sieht. Also da gab es ganz viele Online-Formate, die super cool. Also ich habe zum Beispiel ein Stück gesehen. Am Thalia, da haben sie den Struwwelpeter inszeniert, in einer richtig crazy, krass guten Inszenierung. Und da haben sie so cool mit der Kamera gespielt. Also das war wirklich, da haben sie einfach perfekt Theater und Film verheiratet. Da stand er an der Kamera, der Schauspieler hat die Kamera gegriffen und im Prinzip mit uns gesprochen und so eine Erziehungsrede gehalten, so wie so
Ja,
ein
krass.
Fieses Elternteil und die Kamera immer weggekippt, als würde das Kind weggucken, hatte die wieder ganz aggressiv genommen und zurückgedreht und ist näher ran, hat wieder gesprochen. Und es war so cool und diese Mischformat, ich finde die richtig cool. Und im Theater merkt man ja schon wieder, dass die so eine Mentalität haben, okay, das war jetzt unsere Alternative über die Pandemie und jetzt können wir wieder zurück, also machen wir das. Und die anderen Formate, weil wir haben keine Leute am Haus, die sich mit Kamera auskennen und, die streichen wir einfach wieder. Und dass diese Mischformen jetzt wieder langsam weniger werden, finde ich richtig schade. Und ich finde es richtig cool, wenn solche Sachen wie Sophie Scholl und Eva Stories, wenn das häufiger wird und wiederholt mit so einem Erfolg einschlägt. Deswegen hoffe ich auch, dass sich das Format Sophie Scholl bis zum Ende positiv weiterentwickelt und nicht irgendwann sich selbst überlebt, weil das Risiko besteht bei 10 Monaten schon. Aber ich bin wirklich begeistert und ich hoffe, dass das eine Zukunft hat.
Sehe ich genauso. Es ist eine absolut smarte Idee, also wahrscheinlich die smarteste Idee im Storytelling, die ich seit Bandersnatch, Black Mirror Bandersnatch, so gesehen habe. Also vor allem die Kopplung dieser Idee mit einem Charakter wie Sophie Scholl. Also ja, ist einfach ein Volltreffer. Auf jeden Fall. Die Frage natürlich, wird es bis zum Ende hin dem Hype standhalten? Glaube ich nicht. Ich glaube, der Hype wird abflachen, wird aber dennoch immerhin relevant bleiben. Das ist ja ganz natürlich. Also man wird sich daran gewöhnen, es wird einigermaßen normal werden, aber ich glaube, dass sie auch in 10 Monaten noch eine sehr, sehr große Reichweite haben und die
Ja.
Reichweite sich wahrscheinlich auch ausbaut. Und ich glaube auch, dass die Serie gegen Ende noch richtig krass anzieht. Ich meine, wir können ja mal durchrechnen. Also so ungefähr 10 Minuten pro Woche, hochgerechnet auf 10 Monate. Ein Monat hat 4 Wochen, also 10 mal 4 sind 40 Wochen. 40 Wochen mal 10. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? 40 Wochen mal 10 sind 400 Minuten. 400 Minuten geteilt durch 60 sind 6,66666 Stunden. Boah, eine
Okay.
geheime Message. Nee, aber wir sind wahrscheinlich
Hast du eine
6 Stunden.
Miniserie zusammen?
Ja, das ist eine Miniserie. 6,6 Stunden. Also da wird ja, also das war dann wirklich ein richtig großes Projekt. Also ich
Ja.
meine, es ist ja dann nur die Story und da kommen dann ja auch täglich noch Posts. Also das Ding, wenn es mal vollendet ist, wenn alles da ist, dann ist es, glaube ich, echt ein kleines Meisterwerk, was man da sich auf dieser Seite anschauen kann.
Finde ich
Also.
auch cool, dass das dann einfach gratis als Gesamtpaket im Internet ist. Und du kannst da rein und einsteigen, wo du willst und dich da durchklicken. Das finde ich richtig cool.
Ja, was ist eure Meinung zu Sophie Scholl, einem polarisierenden Serienprojekt? Glaubt ihr, das Format hat Zukunft? Mögt ihr das Format oder nicht? Und ja, lasst mal eure Gedanken da, falls ihr uns auf einem Kanal hört, wo man kommentieren kann. Wenn nicht, ja, vielleicht könnt ihr uns auf anderem Weg kontaktieren. Genau. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das natürlich gerne, damit ihr auch beim nächsten Podcast wieder mit am Start seid. Und ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Danke dir, Daniel, dass wir hier so einen erbaulichen Talk hatten. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht mit Ich bin Sophie Scholl.
Ja, ciao.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und wir hören uns bei der nächsten Folge Flix und Fertig, die immer dienstags rauskommt, jede Woche. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.
Ciao.